NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
10. November 1668. Der Geburtstag des französischen Komponisten François Couperin.
Das Glockenspiel von Cythéra, eines von etwa 240 Cembalo-Werken des französischen Barockkomponisten François Couperin.
Beim Schreiben dieser Stücke habe ich immer ein Bild vor Augen gehabt. Die Titel spiegeln diese Bilder wider. Und das, was unter meinen Fingern entsteht, hat man oft als ganz zutreffend empfunden.
Selbstbewusst ist er, der Hoforganist des Sonnenkönigs Ludwig XIV., Cembalo-Lehrer der Prinzen und Prinzessinnen und Hofkammermusiker bei Ludwig XV.
Die Franzosen bleiben sich im Wesentlichen sich selbst sehr treu und haben diese Verliebtheit in die kleinen wesentlichen Ornamente, überhaupt eine Verliebtheit in die Musik in sich selbst. Sowas spüre ich da drin sehr viel.
Christine Schornsheim, Cembalistin und Professorin für ihr Instrument in München. Verliebt in die Musik ist Couperin und in das Cembalo. Seine vier Sammlungen Pièces de Clavecin, die zwischen 1713 und 30 erscheinen, sind der Höhepunkt der damaligen französischen Klavierkunst. Die Titel der rund 240 Stücke versetzen uns an den Hof von Versailles. Ein Satz heißt »Die zärtliche Nanette«, ein anderer ist der Jagdgöttin Diana gewidmet, ein dritter den kleinen Kanarienvögeln. Couperin karikiert das Geschnatter des Hofklatschers in Versailles und er imitiert lästiges Insektensummen. Manche Titel sind aber nicht so eindeutig, wie etwa »Les Barricades Mysterieuses«, das heute von Cembalisten besonders gern gespielt wird. Seine zahlreichen Schüler, darunter der Cembalist und Organist Nicolas Siré, haben ihn regelrecht verehrt.
Welches außerordentlich vollendete Vorbild hätte ich mir sonst nehmen können? Mit welchem herausragenden Genie, mit welcher Erhabenheit der Harmonie, mit welcher Feinfühligkeit der Auswahl ihrer Werke? Mit welcher brillanten Ausführung, von der man nicht überrascht ist, wenn man die Gelegenheit hatte, ihnen zuzuhören? Ich habe Komponisten von ihnen reden hören. Sie nannten sie ihren Beschützer, ihr Idol, wenn ihre Bescheidenheit dies erlaubt.
Jedes seiner Cembalo-Werke ist eine kleine Welt für sich. Im Vergleich mit seinem Zeitgenossen Johann Sebastian Bach verfolgt der Franzose mit seinen Kompositionen ganz andere Absichten, meint Christine Schornsheim.
Da geht es gar nicht so sehr um den thematischen Fortgang, tatsächlich in einem Affekt zu bleiben und den auszukosten.
Die Methode, die ich hier gebe, ist die einzige ihrer Art. Ich behandle, durch erwiesene Grundsätze, das schöne Cembalo-Spiel,
schreibt Couperin im Vorwort seines Cembalo-Lehrwerks L'art de toucher le clavecin. Er versteht unter der Kunst des Cembalo-Spiels jedoch vor allem eine Anleitung, seine eigenen Werke richtig zu spielen.
Durch das Touché, das, was Couperin fordert. Und Touché heißt jetzt nicht immer nur, dass ich da irgendwie nur sanft über die Taste streiche, sondern eben weiß, wie ich das unterschiedlich gestalten kann.
Einige Zeichen für Verzierungen hat Couperin selbst erfunden. Sie finden sich erstmals in seinen Werken.
Ich brauche gewiss nicht zu befürchten, dass die Unterrichteten mich missverstehen könnten. Nur die anderen muss ich ermahnen, sich belehren zu lassen. Zumindest muss ich aber allen versichern, dass diese Grundsätze durchaus notwendig sind, um zu einer guten Ausführung meiner Stücke zu gelangen.
In der Musik ist das extrem genau vorgeschrieben. Und da kommt man eigentlich auch nicht so viel darauf, zum Beispiel Wiederholungen zu verändern, weil es schon Millionen von Verzierungen gibt. Bei Couperin, also man braucht manchmal eine Lupe, um wirklich alles genau zu lesen, was da drin steckt. Und am Ende ergibt es einen Sinn. Weil dadurch so ein viel charmanterer Klang entsteht, als würde das alles irgendwie akkurat übereinander sein. Das ist vielleicht auch ein deutlicher Unterschied zur deutschen Musik. Also da finde ich das kaum oder gar nicht.
Zu den exakten Vorschriften in Sachen Verzierungen passen auch die übrigen Ratschläge von Couperin. Er kennt die menschlichen Schwächen der Spieler und mahnt etwa:
Das Schneiden von Grimassen kann man sich selbst abgewöhnen, indem man einen Spiegel auf das Pult des Cembalos stellt.
Couperin ist ein erfahrener Lehrer am Instrument, genau wie sein deutscher Zeitgenosse Johann Sebastian Bach. Ob sie sich musikalisch gegenseitig beeinflusst haben, ist nicht sicher. Eine einzige historische Quelle behauptet, die beiden hätten einen regen Briefwechsel unterhalten. Nur seien die Briefe von Bach an Couperin zum Etikettieren von Marmeladentöpfen genutzt worden, anstatt sie aufzubewahren. In dieser unbewiesenen Anekdote liegt etwas Wahres. Der Franzose hat sich damals über die deutsche Musik sicher keine Gedanken gemacht.
Weil die Franzosen, ja, die sind auch von dem irgendwie, glaube ich, total überzeugt, was sie da machen. Also damals wie heute. Aber bei Bach bin ich eigentlich ziemlich sicher, dass er, so wie er sich in Italien umgeschaut hat, so wie er sich in Norddeutschland umgeschaut hat, eben auch in Frankreich umgeschaut hat.
Von Johann Sebastian Bach gibt es eine Sammlung französischer Suiten mit stilistischen Anklängen an Couperin. Couperins Einfluss auf Bach hat im 19. Jahrhundert auch den Dichter Johann Wolfgang Goethe interessiert. Er schreibt im April 1827 an seinen Freund Karl Friedrich Zelter, den Gründer der Berliner Singakademie:
Dein gewichtiges Wort, dass der grundoriginale Bach doch auch einen fremden Einfluss auf sich wirken lassen, war mir höchst merkwürdig. Ich suchte gleich Franz Couperin in dem biografischen Lexikon auf und begreife, wie bei damaliger großer Bewegung in Künsten und Wissenschaften etwas Gallikanisches herüberwehen konnte.
Für Goethe ist die gallikanische Einflussnahme auf den grundoriginalen Bach ein spannendes Thema.
Um wieder zu Couperin und Bach zurückzukehren, ersuche ich dich schönstens, du mögest demjenigen, was du den französischen Schaum nennst, und den du dir von dem deutschen Grundelement abzusondern getraust, einige gewichtige Worte gönnen und auf irgendeine Weise mir dieses belehrende Verhältnis vor den äußern und innern Sinn bringen.
Was ist der französische Schaum? Was der italienische Stil? Können die Nationen in der Musik friedlich koexistieren? Kann man ihre Stile sogar mit Erfolg vermischen? Mit diesen Fragen hat sich François Couperin zeitlebens gern beschäftigt. Der französische Stil ist vom Klang der Sprache beeinflusst. Da ist sich die Cembalistin Christine Schaunsheim sicher, weil
in der französischen Sprache viele Worte ja nicht am Anfang betont sind. So, und das spiegelt sich auch in der Musik wieder. Ja, und da kann man sehr viel falsch machen, wenn man daran nicht denkt. Dieses Wohinschieben, zur zweiten Silbe hingehen. Die ganze Musik von Couperin und auch der anderen Franzosen dieser Zeit ist voll davon. Und wenn man das verstanden hat, kommt man der ganzen Sache schon näher, wie man das spielen kann.
Couperin selbst schreibt über die Nationalcharaktere in der Musik:
Der italienische und der französische Geschmack haben seit langer Zeit die Musik in diesem Land gespalten. Ich für meinen Teil habe jedoch immer die Dinge geschätzt, die es wert waren, ohne Ansehen von Autoren oder Völkern. Die ersten italienischen Sonaten, die vor über 30 Jahren in Frankreich erschienen, haben mich ermutigt, selbst welche zu komponieren. Ich glaube nicht, dass sie meinem Geist geschadet haben.
Eine seiner Kammermusiksammlungen heißt denn auch Les Goûts Réunis, die wiedervereinigten Geschmäcke. Jean-Baptiste Lully, eine Generation älter als Couperin, hat den französischen Stil am Hof des jungen Ludwig XIV. Zu Glanz und Glorie gebracht. In Les Goûts Réunis komponiert Couperin einerseits weich und mit vielen Verzierungen, also französisch. Aber auch mit klaren Linien und energiegeladen, also italienisch. Der stilprägende Italiener ist Arcangelo Corelli. Für Couperin sind beide große Vorbilder.
Es ist ein starker Konkurrenzkampf gewesen. Also die Italiener haben geglaubt, dass ihr Stil natürlich der einzig wahre ist und die Franzosen haben das umgekehrt gedacht. Und solche Genies wie Couperin haben natürlich in beiden Stilen komponieren können.
Zum Gedenken an Corelli und Lully hat François Couperin jeweils ein umfangreiches Instrumentalwerk komponiert, eine Apotheose. Die Apotheose für Corelli hat eine mythologische Handlung. der Gott Apollon, zuständig für die Musik, überzeugt Lully und Corelli, dass die Vereinigung des französischen und des italienischen Stils zur Perfektion der Musik führen wird. François Couperin verfolgt also kein geringeres Ziel, als die Musik zur Perfektion zu führen. Geboren wird dieser Perfektionist am 10. November 1668, heute vor 350 Jahren, in Frankreichs Hauptstadt.
In Paris, dem Zentrum des guten Geschmacks.
Man nennt ihn auch Couperin le Grand, weil es in seiner Familie, ähnlich wie bei den Bachs, zahlreiche Musiker gibt, auch solche mit dem Vornamen François. Das Amt des Organisten an der Kirche Saint-Gervais, direkt hinter dem Pariser Rathaus, wird in der Familie Couperin von Generation zu Generation vererbt. Als Komponist tritt Couperin erstmals 1690 mit einer Sammlung von Orgelwerken an die Öffentlichkeit, mit 21 Jahren. Ein Jahr zuvor, 1689, hat er seine Frau Marie-Anne geheiratet. Eine erste Tochter wird bald geboren. Der junge Vater, François Couperin, macht rasch Karriere am Hof. Mit 25 Jahren kann er sich bei einem Probespiel gegen viele andere Bewerber durchsetzen und erhält die begehrte und gut dotierte Stelle eines der vier Organisten an der königlichen Kapelle in Versailles. Jeder hat nur ein Quartal im Jahr Dienst. 1713 sagt Couperin über seine Verpflichtungen am Hof:
Seit 20 Jahren habe ich die Ehre, beim König zu sein. Und fast so lang unterrichte ich den Thronfolger, den Duc de Bourgogne, sowie 6 Prinzen und Prinzessinnen aus dem königlichen Haus.
Couperin ist nicht nur Höfling. Er hat auch zahlreiche weitere Schüler außerhalb der königlichen Familie. Er unterhält den König mit regelmäßigen Kammerkonzerten, die er gemeinsam mit 4 anderen Instrumentalisten fast an jedem Sonntagnachmittag für den alten Ludwig XIV. Spielt. Seit 1713 ist er auch sein eigener Musikverleger. Da er auf seinen Drucken immer seine Wohnadresse angibt, unter der man die Drucke bestellen kann, wissen wir wenigstens, wie oft er in Paris umzieht. 5-mal in 30 Jahren. Als er 1730 sein letztes Buch mit Cembalo-Werken im Druck herausgibt, ist er schon sehr krank.
Da meine Gesundheit von Tag zu Tag schwächer wird, haben mir meine Freunde geraten, weniger zu arbeiten. Und ich habe seitdem nichts Umfangreicheres mehr komponiert.
Couperin stirbt 1733 im selben Alter wie sein deutscher Kollege Johann Sebastian Bach. Les ombres errantes, so heißt eines seiner letzten Stücke, die umherirrenden Schatten. Das Instrument Cembalo hat ihn zeitlebens fasziniert. Mit seiner ausgefeilten Verzierungstechnik hat er ihm ungeahnte Klänge entlockt. Christine Schornsheim:
Zum Beispiel, wenn in der linken und rechten Hand gleichzeitig Verzierungen sind, sind die relativ häufig bei Couperin nicht parallel. Das heißt, die eine Hand soll ein bisschen früher anfangen als die andere. So, da denkt man, was soll das denn? Das klingt ja nur wie Kraut und Rüben und als hätte man nicht geübt, wenn man das nicht parallel spielen kann. Und genau das ergibt aber einen Reiz.
Ein musikalisches Denkmal hat ihm 1917 der französische Komponist Maurice Ravel gesetzt. Für seine Orchestersuite Le Tombeau de Couperin, das Grabmal Couperins, nutzt Ravel die höfischen Tanzformen, die er von Couperin kannte und liebte. Über Ravels Orchesterwerk ist der Name François Couperin noch heute in den Konzertsälen der Welt vertreten.
Im Zeitzeichen erinnerte Walter Liedtke an François Couperin, der heute vor 350 Jahren geboren wurde. Redaktion Michael Rüger.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.